Hey, sag mal, die Benjamin-Blümchen-Folge Weihnachtsraum ist doch nicht die Folge 28, sondern die Folge 52, oder?
Echt? Ups. Hallo zur vierten Folge von Code Culture. Hallo Markus.
Hallo Lukas, und wir haben heute sogar einen Gast bei uns.
Oh, wer denn?
Nämlich Tobi. Wir nehmen nämlich auf im schönen Karlsruhe, ganz Corona-kompatibel mit Abstand. Und Tobias ist heute bei uns, weil er ist Musikinformatiker.
Moin.
Tobias ist Dozent, richtig, du bist Dozent an der Johann Wolfgang von Goethe-Uni in Frankfurt für Musikinformatik, und du bist auch noch an der HFM, oder habe ich es verwechselt?
Bisschen durcheinander gebracht. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt und Dozent bzw. Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Karlsruhe.
Genau, und du wirst uns dann in unserem Hauptthema, du wirst nicht nur hier dein Handy jetzt erstmal muten, sondern du wirst zum Hauptthema auch noch erzählen, was denn ein Musikinformatiker so macht und was man denn tun muss, um ein Musikinformatiker zu werden.
Ja, aber erstmal möchte ich wissen, warum heißt denn Karlsruhe eigentlich Karlsruhe?
Weil es geht das Gerücht rum, dass der Großherzog von Baden namens Karl?
Ja, irgendwie so.
Dass er seine Ruhe wollte von Durlach und dann irgendwo sein Jagdschlösschen an den Wald gebaut hat, und deswegen dieses Karlsruhe. Vielleicht ist es auch sein Grab, weil er da ruht, ich weiß
nicht.
Und
was ich erst viel später gecheckt habe, weil der seine Ruhe wollte, heißt es Karlsruhe.
Oder weil er da begraben ist. Ich glaube, er hat auf dem Marktplatz begraben, oder nicht?
Also war irgendwie. Es gibt die eine Legende, dass Durlach ja wesentlich älter, und Durlach war der Sitz des Großherzogs von...
Tobi, ich glaube, du musst näher ans Mikro.
Näher ans Mikro, noch
ja,
näher.
Ja, genau.
Nimm's in den Mund.
Oh ja. Der Karl wollte seine Ruhe oder so und ist dann in den Wald gegangen, hat sich da hingelegt, und dann hat man irgendwie der Überlieferung da das Schloss gebaut, und weil irgendwie Sonnenkönig-Style und so weiter in Strahlen von dem aus die Straßen weggehen lassen. Deshalb hat Karlsruhe auch so eine sehr verwirrende Straßenstruktur.
Die Fächerstadt, nennt man sie
genau,
auch.
Fächerstadt.
Mic drop.
Kommen wir nun zu unserem Thema. Wir wollten zum ersten Mal rückblicken auf die Corona-Warn-App. Hat sie jeder von euch installiert?
Klar.
Natürlich.
Also sie ist jetzt tatsächlich rausgekommen. Das heißt, man kann sie jetzt auf iOS und auf Android installieren. Und das Schöne ist, dass dieser TAN-Teil, also wenn dann die ersten positiven Diagnosen kommen, eingetragen werden müssen, der wird noch aktiv weiterentwickelt, weil es gibt ja jetzt eine Karenzzeit eine Inkubationszeit von 14 Tagen. Das heißt, es lohnt sich durchaus noch aktiv da mal reinzuschauen, die Entwicklung zu beobachten. Also wer da noch Bock hat, die Links sind in den Shownotes von dieser Folge und der letzten Folge. Da kann man ruhig sich noch ein bisschen gönnen und den Quelltext mal anschauen. Es ist tatsächlich so, dass sie den Sonar jetzt auf fast, ich glaube auf 0 Issues runtergebracht haben. Also die haben da eigentlich ganz gute Arbeit.
Aber das Quality Gate ist immer noch gefailt, weil die Test-Coverage nicht ausreicht.
Ja, die Test-Coverage haben sie nicht, aber man weiß ja, man schreibt die Tests immer dann, wenn man Zeit hat.
Also, ja, richtig.
Also Lukas, du hattest gestern oder vorgestern, deine Abschlussprüfung für deine Ausbildung zum Fachinformatiker, deine schriftliche Abschlussprüfung.
Das ist richtig, tatsächlich.
Wie lief's denn?
Also
bist du zufrieden?
Ja, zufrieden bin ich auf jeden Fall schon. Der erste, der GH1-Teil, der war mir, also da werden quasi die Fachkompetenzen werden da getestet. Also bei mir, weil ich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bin, wird da halt mein Wissen über Anwendungsentwicklung getestet. Also das, was wir in der Berufsschule lernen. Und da hatte ich aber leider ein bisschen zu wenig Zeit, also ich bin nicht ganz fertig geworden tatsächlich, obwohl ich in den vorherigen, also man kann die vorherigen Abschlussprüfungen ja alle nochmal machen, um halt zu üben, und in denen hatte ich eigentlich immer genügend Zeit, aber bei der, das war echt ein bisschen schwierig. Was ich da aber sehr gut fand, wenn ich jetzt mal ins Detail gehen darf, die haben diesmal wirklich realitätsnahe und neuere Themen genommen. Also
was ist denn da ein Beispiel? Was war denn tatsächlich
was
mal sinnvoll?
Sehr, sehr gefreut hat und sehr auch verwundert, weil das kam auch in keiner vorherigen Abschlussprüfung vor und das haben wir auch nicht im Unterricht behandelt, aber es wurde quasi im Text nochmal erklärt und zwar Observer Pattern. Also
wow, das ist ja tatsächlich mal was, was,
ja, was wirklich benutzt
in den letzten 10 Jahren erfunden wurde, nicht erst.
Genau.
1988.
Das fand ich mega gut. Es wird im Text auch quasi erklärt, wie es funktioniert, wie da die Struktur ist, für die Leute, die sich halt damit noch nicht so auseinandergesetzt haben. Aber im Unterricht haben wir es gar nicht behandelt tatsächlich. Also Pattern haben wir wirklich null besprochen. Aber in der Abschlussprüfung kam es jetzt dran. Deswegen vermute ich auch, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich Patterns besser benutzt werden, also so besser erklärt werden.
Ja, das wäre
fände ich zumindest mega nice.
Wäre natürlich schön, weil ich glaube, Design-Patterns oder generell auch Architektur-Patterns sind echt mega wichtig, um gute Software zu schreiben.
Ja. Dann zum zweiten Teil, der GH2-Teil, das testet quasi die Kernkompetenzen, sowas wie Wirtschaft, Sozialkunde, Englisch, das ist alles so gemixt, aber da geht man nicht so tief ins Detail wie jetzt zum Beispiel in der Fachkompetenz. Und da ging es eigentlich relativ gut, das habe ich relativ schnell hingekriegt. So ein paar Rechnungen musste man machen, ein bisschen IT-Systeme, ein bisschen ausrechnen. Da gab es tatsächlich auch einen Teil, der auch, den ich auch wieder ganz cool fand, und zwar so Robotik. Da ging es darum, dass man einen bestimmten Roboter hat und dann musste man in der Bedingungstabelle, also in so einer Entscheidungstabelle, quasi die einzelnen Bedingungen und dann die Aufgaben und wann die erfüllt sind. Das fand ich auch eigentlich ganz cool.
So in Richtung Boolsche Algebra ein bisschen.
Genau, Boolsche Algebra, 1:1. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, was ja jetzt auch neuer ist und aktueller. Also
ja gut, ob jetzt ein Roboter tatsächlich auf Basis der Boolschen Algebra funktioniert.
Aber dass sie überhaupt so dieses Robotik-Thema, das ist mehrfach vorgekommen, so Robotik. Und es wurde sogar im letzten Teil kam sogar Captures dran.
Okay.
Also es wurde abgefragt, wozu sind Captures da, was verhindern sie? Und das fand ich auch eigentlich ziemlich nice. Also alles relativ auf echten Beispielen angelehnt.
Das heißt, wir können hoffen, dass die zukünftigen Fachinformatiker vielleicht ein bisschen mehr in der Praxis lernen.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Und im letzten Wieso-Teil, es ging.
Ja, also wer braucht denn? Wer braucht ja schon BWL?
Ja, also das ist ja wirklich Sozialkunde und Wirtschaft. Bäh,
nicht naja. So.
ich denke, ich habe safe bestanden.
Das ist sehr gut, weil wir wollen dich ja auch übernehmen.
Ja.
Zum einen, dass wir weiterhin den Podcast machen können und zum anderen, richtig, dass wir einen guten Entwickler bei uns haben. Du hast jetzt noch eine mündliche Abschlussprüfung, richtig?
Also das ist der Teil B, weil der Teil, nee, das ist der Teil A, weil der Teil B ist die schriftliche Prüfung. Und da geht es quasi um mein Projekt, was wir ja schon mal besprochen hatten, in der vorherigen, in, ich glaube, Folge 2 oder so.
Folge 0 oder?
Oder Folge 0.
1 oder 2 oder 3 irgendwo.
Hört euch einfach alle Folgen an, dann wisst ihr es. Und da geht es quasi darum, dass ich mein Projekt vorstelle und es gibt danach noch so ein Fachgespräch, wo sie testen, ob ich wirklich das Projekt selber gemacht habe und ob ich als Anwendungsentwickler wirklich Ahnung davon habe.
Da wirst du dann gegrillt. Da stellen sie dir die bösen gegrillt. Fragen.
Wie haben wir gesagt immer?
Die Verteidigung.
Nee, ankacken.
Ankacken, sehr gut.
Da wollen sie dich dann ankacken.
Ja.
Ja. Das ist ein Insider, müsst ihr nicht verstehen. Aber die Lehrer wollen einen natürlich dann, auch wenn man in der Dokumentation so ein paar Anmerkungen hat, wollen die natürlich darauf eingehen und wissen, hat er das jetzt einfach nur so geschrieben oder hat er wirklich Ahnung davon?
Ja, oder liegt eine bewusste Entscheidung dahinter oder ist es einfach ein Unfall gewesen?
Ja.
Gut, dann bin ich mal gespannt, was du davon zu berichten weißt.
Ja, das wird dann in der übernächsten Folge drankommen.
Genau. Eine News ging in der letzten Zeit relativ stark durch die Podcast-Szene, weil Apple hat zwei der wichtigsten Podcast-Clients aus dem chinesischen App-Store verbannt, nämlich genau die, die es zulassen, dass man beliebige RSS-Feeds laden kann. Was haltet ihr denn davon, Tobi?
Also grundsätzlich bin ich ja sehr wenig Freund davon, wenn eine Regierung in derartiges so eingreift. Ich habe die News nicht gelesen, ich höre gerade zum ersten Mal davon.
Also es war Castro und Pocket Cast. Das heißt, die, die Clients, die ein eigenes Repository von Podcasts haben, in das die chinesische Regierung oder die Zensurbehörde dann eingreifen kann, die dürfen publiziert werden. Die alles erlauben, sind jetzt weg.
Das heißt im Endeffekt die gleiche Linie wie immer. Genau. Zumindest was die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung der chinesischen Regierung betrifft.
Das ist natürlich sehr schade und das bedeutet eigentlich für uns, dass erstmal die Anerkennung, dass wir hier nicht in der Diktatur sind, sondern dass es hier sowas wie die freie Repositories für Podcasts oder auch generell föderierte Verzeichnisse von Podcast RSS geben kann. Und da dann auch die Bitte an alle, die Podcasts hören, nutzt doch dieses freie RSS-Format und einen freien Podcast-Client und nicht irgendwelche proprietären Plattformen, damit dieses Medium-Podcast so frei bleiben kann, wie es momentan ist und dass wir hier, wie jeder andere auch, völlig unabhängig von irgendwelchen Plattformen unsere Inhalte ins Netz stellen können.
Ja.
Die nächste politische News, die durch unsere Bubble ging, war, dass GitHub tatsächlich ernsthaft überlegt, das Wort Master aus der Sprache von Git rauszunehmen und vielleicht den Standard Branch Root oder Trunk wieder zu nennen.
Main war, glaube ich, noch im Gespräch.
Genau, Main auch. Ich habe mir da lange überlegt, was ich davon halten soll. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wir als Deutsche können da recht wenig dazu sagen, weil uns fehlt, glaube ich, ganz stark dieser sprachliche Background. Vielleicht mal so als Vergleich, was würden wir denn sagen, wenn der Standard Branch Jude heißen würde oder Untermensch?
Naja, ich meine, die Frage für uns als quasi Deutsche, in Anführungszeichen, wird sich, glaube ich, nicht durch Jude oder Untermensch gravierend verändern. Also schon ein Stück, aber das bezieht sich ja dann nicht negativ auf uns. Master kommt ja ursprünglich aus der Kolonialsklavenherrschaft, Master Slave. Und dementsprechend natürlich der Master, der Herr über die Untermenschen quasi, wenn man bei dieser Terminologie bleiben kann, mag, darf. Genau, und dementsprechend, also ich finde es schon eigentlich soweit gut, beziehungsweise ich traue mir da auch keine Urteilsfähigkeit zu, weil ich bin ja nicht direkt von der negativen Konnotation betroffen.
Genau, geht mir genauso. Also ich begrüße die Diskussion, ich finde es gut, dass man sich drüber Gedanken macht, aber ich glaube, wenn man nicht in der amerikanischen oder in der englischsprachigen Kultur groß geworden ist, dann kann man über die sprachliche Bedeutung von diesem Wort auch nicht wirklich eine differenzierte Meinung haben, zumindest nicht mit meinem fremdsprachlichen Hintergrund von Englisch.
Ja. Also es würde vielleicht noch, wenn man wenn der Branch Kartoffel heißen würde oder
dann
Alman,
könnte man vielleicht noch irgendwie
genau dann wäre zumindest so ein Teil wäre dann schon, weil es dann quasi in Anführungszeichen negativ auf uns geht, aber da steckt natürlich auch diese ganze jahrelange Ausbeutung, systematische Ausbeutung und die ganze Kolonisationsgeschichte nicht dahinter, was das Ganze natürlich doch nochmal in sehr anderem Licht erscheinen lässt.
Ja. Aber was ich da auch, also meine persönliche Meinung ist dazu, ich finde, dass dieser Master Branch nie, also ich weiß natürlich nicht, wie es in den Köpfen von den anderen Leuten abgeht, aber für mich hat dieser Master Branch noch nie eine Bedeutung gehabt im Sinne von, ja, Versklavung.
Ja, für dich als Deutscher, der Englisch als Fremdsprache hat und der diesen Kontext dich mitnimmt, für mich auch. Also für mich ist ein Master Branch einfach ein Wort.
Aber ich finde halt, es ist schwierig, weil sollen wir jetzt das Wort Master einfach aus dem Sprachgebrauch entfernen? Ich finde es schwierig, weil...
Für uns ist es schwierig, aber da denke ich dann auch, dass, also ich traue mir da nicht zu, eine Meinung darüber zu haben.
Ja, kann ich schon verstehen. Also mir wäre es egal, aber Root will ich ihn nicht nennen, wenn dann Main, das finde ich gut. Ja,
Main würde auch, glaube ich, Sinn machen. Trunk, ich weiß auch nicht, woher das Wort Trunk aus SVN kommt. Also früher bei SVN, früher, es gibt immer noch Leute, die SVN verwenden, da heißt der Hauptbranch tatsächlich Trunk. Wie dem auch sei, ich bin gespannt, wie das Ergebnis ausgeht, was GitHub da entscheidet und was auch immer das Outcome ist. Es sind nur Buchstaben. Man muss ja nicht seinen Workflow anpassen, sondern nur die Semantik dahinter.
Man kann auch tatsächlich den Master Branch zum gegebenen Zeitpunkt schon umbenennen, wie jeden anderen Branch auch, und da tatsächlich schon vorzugreifen.
Ja, also ich fände es vielleicht sowieso besser, den Master Branch, wenn es der Branch ist, auf dem die Releases landen, Releases zu nennen, oder wenn es der Branch ist, auf dem entwickelt wird, Development zu nennen.
Wäre naheliegend.
Macht vielleicht sogar noch mehr Sinn.
Oder vielleicht, um einfach noch mehr Empowerment zu geben, könnte man den Master Branch einfach in Slave umbenennen, weil dann hat Slave nämlich die Power. Oder ist es politisch?
Aber man könnte dann natürlich auch wieder das so rum interpretieren, dass der Slave nur das fertige Produkt dann ausliefern würde.
Oh
aber,
ja.
Aber ich glaub, da gehen wir lieber nicht hin.
Ja, oder? Nee, lieber nicht.
Lass uns das Thema doch mal wieder aufnehmen, wenn GitHub sich entschieden hat. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Dann die letzte News heute. Wir hatten es gerade vorhin schon ein bisschen von der Corona-Warn-App. Wir hatten auch einiges an Feedback bekommen, wie denn die Corona-Warn-App so ganz grundsätzlich funktioniert. Und da muss man ganz einfach sagen, das haben schon 1000 Leute erklärt. Es gibt da echt einen nicen Comic, der Public Domain ist und der in so einer Handvoll Panels ziemlich gut erklärt, wie denn das mit den Tokens und das mit den publizierten Random IDs denn so funktioniert und welche Daten denn wohin geschickt werden und welche Daten überhaupt nicht erhoben werden. Und das zeigt dieser Comic eigentlich ziemlich gut. Und wer seiner Mama erklären möchte oder seiner Mama erklären muss oder vielleicht noch besser irgendjemandem, der meint, die Corona-Warn-App spioniert uns alle aus, der kann diesen Comic mal hernehmen und damit, denke ich, relativ gut erklären, wie der ganze Quatsch funktioniert. Und wenn man mal vergleicht, was so die Corona-Warn-App an Daten erhebt und was WhatsApp für Daten erhebt und vor allem quer durch die Gegend schickt, da würde ich dann doch lieber 10-mal eine Corona-Warn-App installieren und mir vielleicht bei WhatsApp Gedanken machen.
Wenn Leute auf Instagram die Corona-Warn-App kritisieren, dass sie ja die Daten ausrauben, aber auf Instagram angemeldet sind,
während sie den Geotag zu ihrer Wohnung im Bild haben.
Ja, also ich, oder ist Snapchat irgendwie die, da diese Worldmap da aktiviert haben, wo dann, also ja.
Ich denke auch, also wer in Erklärungsnöte kommt oder einfach keinen Bock hat, die Corona-Warn-App zu erklären, dieser Comic ist relativ nice und wird in unseren Shownotes verlinkt sein.
Ich habe gerade drüber gescrollt, schön Alice und Bob, wie sie sich anstecken oder auch nicht. Das Einzige, was ich tatsächlich kritisieren würde, wäre die Schrift, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
Ist es Comic so?
Ja.
Ja.
Die beste Schriftart.
Die Seuche für die Seuche. Die Seuche für die Erklärung der App für die Seuche. Ja,
man muss die Seuche mit der Seuche ausrotten.
Ja, genau. Ja. Dann das Thema der Woche. Tobi, wegen dir sind wir hier in Karlsruhe. Dein voller Name ist Tobias Bachmann. Du hast an der HFM, der Hochschule für Musik, in Karlsruhe Musikinformatik studiert. Und die erste Frage, die man dir wahrscheinlich auf einer Party stellt. WTF ist Musikinformatik.
Ja, der erste Fehler liegt, glaube ich, schon daran, das wird nicht auf der Party passieren, weil Informatiker ja grundsätzlich.
Die werden nicht eingeladen zu Partys.
Ja. Und zum anderen würden sie nicht hingehen.
Ja.
Ja. Dann,
das kennt ihr ja zu Genüge.
Wie erklärst du es im, wie heißt dieser Chatting Gamer verwenden?
Discord?
Discord. Ja, genau. Ja. Wie erklärst du es im Discord?
Sehr gute Frage. Also die Frage, was Musikinformatik tatsächlich an sich ist, lässt sich nicht abschließend beziehungsweise vollständig beantworten. Das heißt, im Endeffekt ist es grob alles, was mit Musik und Informatik, Captain Obvious lässt grüßen, zusammenhängt. Also Musik, Musikwissenschaft, der Computer, wie er mit der Musik interagiert oder nicht und so weiter. Und dann technisch natürlich alles an Geräten, die da mitspielen.
Verstehe. Also wenn man jetzt dein Studium so aufteilen müsste in verschiedene Bereiche, was würdest du sagen, wie viel davon ist Musik, wie viel davon ist Coding, wie viel davon ist Kunst oder Kunstgeschichte?
Und wie viel davon ist Wirtschaft?
Wie viel davon ist Musikgeschichte, Musikwissenschaften? Wie kann man das vielleicht so ein bisschen segmentieren?
Das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wie man den Schwerpunkt wählt. Also man hat, bei mir war es so, ich hatte als Hauptfach Musikinformatik und als Nebenfach Musikwissenschaft. Mhm. Das kann man auch in anderer Kombination umgekehrt nehmen oder als großes Kombifach, kleines Kombifach und zusätzlich dann noch ein anderes Fach an einer der Karlsruher Universitäten, Hochschulen mit als Neben- oder Hauptfach dann studieren. Das heißt, man könnte Musikinformatik als Nebenfach studieren und irgendwie Germanistik als Hauptfach zum Beispiel oder Musikwissenschaft als Nebenfach, Germanistik als Hauptfach oder umgekehrt. Das heißt, man hat da natürlich sehr, sehr viel Kontrolle über den Schwerpunkt.
Muss man als Musikinformatiker auch ein Instrument spielen oder beherrschen oder ist das eigentlich gar nicht mal so wichtig? Also ich weiß, dass du Gitarre, Klavier und
den Computer
auch noch Blasinstrumente spielst. Ist es notwendig?
Also theoretisch ja, also sollte man mindestens ein, also laut Aufnahmebedingungen mindestens ein akkordisches Instrument beherrschen, zumindest was dann die Musikwissenschaft betrifft, weil ich meine, in der Musikwissenschaft geht es ja auch darum, Musik zu analysieren, die komplette Musikgeschichte durchzugehen von früher Musik, von gregorianischen Chorälen und noch früher bis dann tatsächlich oder über Barock, Klassik, Romantik bis zur neuen Musik und wenn es dann sehr, sehr spannend wird. Und da ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man so ein grundsätzliches harmonisches, musikalisches Verständnis hat, vorher schon, weil das doch einem doch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt.
Verstehe, ja. Das ohnehin, also ich bin ja in meinem zweiten Leben auch Hobbymusiker oder semiprofessioneller Musiker.
Was?
Ja, tatsächlich.
Ich habe nie gehört.
Vielleicht mache ich irgendwann mal Werbung für meine Band, die ganz abscheulichen Black Metal macht.
Mach doch jetzt schon. Opus Irae. Irae.
Ja, weiß man nicht. Man hat, glaube ich, noch nie einen lateinischen Menschen reden hören.
Ja, stimmt.
Ja, aber es wird natürlich auch die Frage, Kirchenlatein, klassisches Latein.
Vulgärlatein,
so. Römisches Latein. Ja.
zurück zu dir, Tobi. Musikinformatik. Wie muss ich mir das vorstellen? Codest du Tag ein, Tag aus? Schaust du dir alte Musik an, neue Musik? Ist es nur neue Musik? Ist es eine Mischung aus allem? Was ist so das, was man sich jetzt als jemand, der Musikinformatik nicht kennt, jetzt am ehesten vorstellen kann? Was so die Tätigkeit eines Musikinformatikers
ist? Er codet und hört dabei Musik, ist doch logisch.
Ja, das mache ich aber auch.
Ja, eben. Machen wir.
Also, das tatsächlich in der Realität passiert, hat mir ein ehemaliger Kommilitone erzählt. Sie haben einen Musikinformatiker gesucht, ausgeschrieben und dann hat sie einen beworben, Informatiker, und meinte, ja, ich höre neben dem Programmieren immer schön Musik, ich bin doch auch Musikinformatiker.
Ja, aber der ist wahrscheinlich nicht passend für das Stellenprofil. Was wäre denn das Stellenprofil gewesen? Oder mal anders gefragt, du hast ja deinen Abschluss schon ein paar Jährchen hinter dir. Was hast du denn in dieser Zeit jetzt gemacht als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Wissenschaftler, als Dozent? Was sind so die Tätigkeiten und die Themen, wo man jetzt gesagt hat, jo, dafür brauchen wir jetzt den Tobi, dafür brauchen wir jetzt einen Musikwissenschaftler, der was kann?
Also meine erste Stelle nach dem Studium, beziehungsweise die hat tatsächlich schon vor Ende des Studiums angefangen, das war als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Paris-Lodron-Universität, Universität Salzburg.
Ziemlich renommiert.
Durchaus. Und dort habe ich in einem Projekt mitgearbeitet, da ging es um computergestützte Formanalyse von Musik. Und also speziell ging es darum, wir haben einen Korpus von vielen Melodien, 8, 16, 24 Takte lang, so um den Dreh rum. Und es ging darum zu analysieren, ob diese Melodien eine bestimmte Form haben.
Genau, und das wolltet ihr nicht manuell machen, indem ihr euch die Noten anschaut, sondern es war dann quasi formalisiert digital, oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann gecodet, hast du Datenbanken geschrieben, hast du KIs trainiert, was war da deine Aufgabe?
Wir hatten zum Glück, die Grundlage waren PDFs, also Scans, die als PDFs ausgeliefert wurden, von diversen Bibliotheken aus London und Paris und noch diverse andere Orte. Also der Korpus bestand aus Stücken aus England, Deutschland, Holland, Frankreich und Österreich.
Interesse halber, welche Epoche oder welche Gattungen sind da hauptsächlich drin gewesen?
So Frühklassik, so in etwa Spätbarock, Frühklassik, so in die Richtung.
Spätbarock, Frühklassik, also so Scarlatti.
Genau, also die Form, die wir gesucht hatten, so zumindest die Theorie, die These, dass die maßgeblich daran beteiligt wäre, an der Entwicklung der klassischen Form.
Verstehe, ja.
Genau, und da ging es dann, im Endeffekt war so dieses musikhistorische Thema war die Verbreitung dieser Form, ob man da anhand von dem Korpus oder den Corpora herausfinden kann, ob ob sie sich verbreitet hat oder wie sie sich verbreitet hat.
Und wie seid ihr da jetzt informationstechnisch rangegangen? Also was ist da jetzt die Informatik in dieser Analyse gewesen?
Kurze Frage.
Ja. Schießt was? Corpora, Corpus?
Quasi eine Sammlung.
Aha, okay.
Sammlung von den Melodien.
Okay, also
verstehe.
Genau, Corpus ist einfach eine Sammlung von Noten, von ja. Literatur, von
whatever.
Ich bin
Musik-Noob, deswegen, keine Ahnung.
Du kannst doch so Hip-Hop und Rap und
Ja, aber Trap, dann macht man sowas nicht.
Hat man keinen Corpus?
Nee,
tatsächlich
nicht. Ja, das hat man dann irgendwie die LP oder so.
Ja. Okay.
Genau, zurück zu Corpora und so weiter. Der erste Schritt war, werden studentische Hilfskräfte, die zum Glück, musste das nicht ich tun, die diese PDFs hatten und abgetippt, quasi in das Music XML-Format kodiert, wenn man so will. Und dieses XML-Format war dann das Ausgangsmaterial für meine Arbeit. Genau, und dann habe ich mit Music 21, ein Framework für Python, habe ich die eingelesen, analysiert und dann diverse Ergebnisse ausgegeben. Das heißt, im Endeffekt viel auf Noten oder auf Notenobjektbasis dann versucht, über Identitäten, also identische Tonfolgen. Das heißt, ich habe irgendwie am Anfang C, D, E, F, G als Beispiel, ganz einfache Tonfolge, und die taucht dann später nochmal auf und darüber dann versucht, die Form oder Formgebung zu analysieren.
Okay, also ich muss mir das dann so vorstellen, die armen Studenten, die haben diese Noten erstmal in ein digitales Format übertragen. Also sie haben aus diesen Bildinformationen in der PDF dann ein MuseXML gemacht, hast du gesagt?
MuseXML, genau.
MuseXML, gibt es dafür irgendwie einen Editor wahrscheinlich, oder muss man das manuell machen?
Also MuseXML ist ja quasi ein Austauschformat, so wurde es entwickelt als Austauschformat zwischen verschiedenen Notationssoftware.
Okay.
Das heißt, zum Beispiel, man könnte, wenn man mit Sibelius oder Finale, um mal zwei große Platzhirsche der Musiknotationssoftware zu nennen, wenn man damit ein Stück notiert, kann man das natürlich in dem entsprechenden Format speichern. Man kann das natürlich als PDF oder als Grafik, JPEG zum Beispiel, exportieren oder dann zu MuseXML konvertieren. Also quasi als Austauschformat war es gedacht. Das heißt, man schreibt mit der einen Software schreibt man das Stück, exportiert es zu MuseXML und kann es mit der anderen Software importieren, weil die untereinander natürlich sonst nicht kompatibel sind.
Okay, also es ist ein freier Standard für Noten oder für Musik allgemein. Also kann ich auch semantische Informationen reinpacken, sowas wie dieses, das Tempo ist so und so und der Komponist ist so und so. Also Metadaten, oder ist es tatsächlich nur eine grafische Repräsentation?
Also man kann schon sehr, sehr viel mit reinpacken. Also Artikulation, nee, es heißt nicht Artikulation. Es heißt, wie heißt es bei Musik?
Dynamik, Artikulation.
Oder? Okay, vielleicht soll ich mein Repertoire an Begrifflichkeit mal meinem entsprechenden Stand anpassen.
Egal. Studium nochmal machen.
Genau. genau, also man kann natürlich zusätzliche Informationen, alle, die so grob den Notentext betreffen, mit reinbinden. Es gibt dann, glaube ich, bei, wenn man in die neue Musik geht und teilweise sehr experimentelle Partituren passieren, da gibt es, glaube ich, dann noch große Probleme.
Verstehe, wenn einfach der Standard für das, was der Komponist da repräsentieren möchte, noch nicht definiert ist.
Genau, wenn ich zum Beispiel nicht, wie bekannt, meine 5 Notenlinien habe mit einem Schlüssel vorne dran und irgendwie einem Takt und diversen Vorzeichen, sondern irgendwie dann plötzlich Linien kommen, die irgendwie quer übers Blatt gehen oder sowas.
Verstehe, also, ja. Das ist ja auch bei normalen Notenbildern gar nicht mal so einfach, das als Interpret dann entsprechend zu lesen. Du hast dann dieses XML genommen und dann mit einem Python-Framework daran Analysen vorgenommen. Also ich stelle mir das jetzt vor, wie auch ein normaler Data Scientist, der dann eben nicht mit irgendwelchen Nummern und Zahlen und Strings und was auch immer agiert, sondern dann mit diesem MuseXML, MusicXML. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, so in etwa. Also genau, okay. Im Endeffekt hat Music 21 ist quasi die Schnittstelle zwischen Music XML und Python.
Verstehe, das ist so eine Art API, so eine fertige Library, mit der ich dann Objekte bekomme, oder?
Genau, dann habe ich so ein Stream-Objekt, und in diesem Stream-Objekt sind dann diverse Node-Objects und so weiter, auf die kann ich dann natürlich zugreifen.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt auch als Laie mal mit Musikdaten experimentieren möchte, dann wäre dieses Framework meine erste Wahl.
Genau, also zum einen natürlich, weil Python recht zugänglich ist.
Ja.
Also die Hürde ist relativ niedrig. Man muss sich nicht um irgendwie Speicherverwaltung und so weiter, wie man das bei anderen Sprachen tun müsste, muss man sich nicht drum kümmern. Und da Python ja auch sehr, sehr lax mit Typen umgeht.
Genau, Duck-Typing.
Genau, ist das natürlich sehr, sehr einsteigerfreundlich.
Sehr gut. Klingt spannend. Die Links zu den Frameworks und vielleicht auch zu dem Projekt packen wir in die Shownotes. Du bist dann jetzt auch an der Hochschule für Musik in Karlsruhe als Dozent, richtig?
Genau.
Was unterrichtest du denn? Also was bringst du den Studenten bei?
Zum einen momentan ist es die Grundlagen des Programmierens. Also da geht es dann tatsächlich um Python. Das heißt, die ganz grundlegenden Grundlagen.
Verstehe, hat es dann schon einen Schwerpunkt dann auf der musikalischen Verarbeitung, weil es ist ja die Musikhochschule, oder ist es erstmal nur die Grundlagen und die musikalischen Komponenten, die kommen dann später?
Zum Teil. Also vieles lässt sich natürlich, bei vielem ist dann natürlich egal, was ich dann für Inhalte nehme. Also ob jetzt meine Variable dann oder der Inhalt meiner Variable, wenn es um Strings geht zum Beispiel, ob das Hello World ist oder Hallo Wolfgang Amadeus Mozart. wobei da der musikalische Bezug natürlich auch sehr fragwürdig ist. Genau, so weit ist dann die Grundlagen natürlich vieles, da lässt nicht so viel Spielraum, aber was man dann danach mit tut, natürlich dann, da wird es dann interessant.
Verstehe, ja. Und du unterrichtest dann auch nur Musikinformatik oder sind da auch normale Musiker dabei?
Also ich habe noch weitere Kurse, die ich unterrichte.
Ja.
Das heißt, das eine wäre dann die computergestützte oder die Einführung in die computergestützte Musikforschung. Das ist quasi dann die Nachfolgeveranstaltung zu den Grundlagen. Da geht es dann tatsächlich um Analyse von Musik. Also da kommt dann auch Music 21 zum Einsatz. Da wird algorithmisch mit Notentext umgegangen. Sowohl Notentext als auch natürlich dann Audioaufnahmen, also Sample-basiert.
Verstehe. Also es geht dann da jetzt dann nicht nur um, wie jetzt in dem Salzburger Projekt, um die, ich sage jetzt mal, objektorientierten Umgang mit Musikobjekten anhand von Music XML und dem Notensatz, sondern auch tatsächlich um Sample-basiertes, also um Audiomaterial, welches abgetastetes Original-Audio ist, das dann programmatisch verarbeitet wird.
Genau, nicht nur symbolische Musik, sondern tatsächlich Audio.
Audio, verstehe. Ja. Und das ist natürlich ein Unterschied, der fast genauso so groß ist wie der Unterschied zwischen Vektorbildbearbeitung und Bitmap-Bildbearbeitung. Also letzten Endes ein ganz anderes Paradigma.
Ja, irgendwie schon. Also man hat da natürlich Signalverarbeitung, ist bei dem Audio natürlich dann sehr wichtig. Und je nachdem, wie man das macht, kann man die beiden natürlich dann unter Verlust von Informationen natürlich dann wieder auf ein gleiches Format bringen. Also im Endeffekt ist da bloß eine andere Repräsentation von Musik. Das eine Mal habe ich es ausnotiert in klassischer Notation und das andere Mal habe ich es gespielt in Klang.
Ja, das eine Mal hast du eine abstrakte Beschreibung und beim anderen, beim Audio, dann die persistierte Interpretation.
Genau.
Welche Frameworks verwende ich denn da? Also wenn ich jetzt als jemand, der programmieren kann, mit Sample-Material umgehen möchte, Was würdest du da empfehlen?
Ich muss an der Stelle gestehen, dass dieser Teil dieser Veranstaltung, den nicht ich mache, dementsprechend würde ich da den Kollegen ranbieten, aber der ist ja gerade nicht da.
Sehr gut. Also wahrscheinlich ist mit Music 21
nicht.
Genau
in die Falle gegangen.
Aber ich würde dann auf die dritte Veranstaltung
direkt übergehen. Ja, genau, was ist denn die dritte
bevor
Veranstaltung?
So eine Awkward Silence entsteht.
Wir haben Jingles, die wir einspielen können.
Ah, sehr gut. Oder rausschneiden, whatever. Genau, die dritte, da geht es dann um Programmieren in C++ und Juice. Also da
was ist Juice?
Juice ist ein Framework für C++.
Was ist C++?
Eine Lukas. Programmiersprache.
Ah.
So wie Java, nur besser.
Oh, ganz dünnes Eis.
Ja gut, aber das sind ja Problemfelder, da kann man sich lange drüber streiten und diskutieren und zu keinem Ergebnis kommen. Dementsprechend sind natürlich alle Programmiersprachen sind beautiful.
Bis auf JavaScript.
Ja, aber ist JavaScript wirklich eine Programmiersprache oder eher eine Krankheit?
Ja, doch eher eine Krankheit eigentlich.
Also ich finde es gut, dass du in unseren Diskanon von JavaScript mit einsteigen kannst, sogar als Musikinformatiker. Aber zurück zum Thema, das heißt C++ und du unterrichtest dann was genau? Also was lernt man bei dir?
Also das Ziel dieser Veranstaltung ist, dass man im Endeffekt Audio-Plugins programmieren kann. Also nice. Das ist quasi Juice, ein Framework, das sowohl das Programmieren von Audio-Plugins als auch diverse grafische Darstellungen und so weiter sehr stark ermöglicht.
Das heißt, wenn ich bei dir in der Vorlesung war, dann kann ich am Ende der Vorlesung ein VST-Plugin programmieren.
Zum Beispiel könntest du ein VST-Plugin programmieren, das je nachdem, wie du dann mit der Signalverarbeitung umgehst, das deine Stimme zum Beispiel schön macht.
Ja, oder was ich schon immer mal machen wollte, ein gescheites Grain Delay, weil es gibt, glaube ich, irgendwie auf der ganzen Welt kein Grain Delay, das ich geil finde.
Zum Beispiel sowas, ja. Ja. Also das sind deiner Fantasie keine Grenzen, beziehungsweise die Grenzen deiner Fähigkeiten gesetzt.
Ich hatte schon mal ein bisschen experimentiert mit C-Sound. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eigentlich relativ easy. Ist es da mit Juice genauso oder setzt das auf einer tieferen Ebene an?
Also Juice gibt einem schon sehr viel Hilfestellung. Also zum einen sehr gute Tutorials, Beispiele, die je nachdem einem schon sehr viel Arbeit abnehmen. Aber im Endeffekt ist es dann tatsächlich Signalverarbeitung auf Sample-Ebene. Das heißt, ich habe hier meinen Buffer vollgefüllt mit Zahlen, also mit den Samples und wende dann darauf die Algorithmen an und dann passieren Dinge.
Die Gretchenfrage, muss ich verstehen, wie die Fourier-Transformation geht oder geht es auch ohne?
Ich glaube nicht. Also man muss sie, glaube ich, nicht verstehen.
Sehr gut.
Sondern nur die Funktion entsprechend mit Daten füttern. Wahrscheinlich kann man das auch direkt 1:1 aus irgendeinem Tutorial rauskopieren.
Gibt es eine Stack Overflow Community?
Habe ich tatsächlich noch nie in Frage.
Natürlich, weil du bist natürlich als Dozent in der Lage.
Natürlich kenne ich es in- und auswendig und bin auf jede Art von Rückfrage meiner Studierenden gewappnet.
Genau, du kennst Stack Overflow gar nicht, oder?
Nee, also. Was ist das?
Ja. Ist keine akademische, wissenschaftliche Community, die kennt man nicht. Nee. Also als ich noch Tutor am KIT war, da war mein einziger Unterschied zu den Studenten, dass ich das Material eine halbe Stunde vorher konnte.
Ja, so in etwa ist es bei mir auch.
Wirst du diesen Podcast deinen Studenten empfehlen?
Ich weiß noch nicht. Reden wir da nachher nochmal drüber.
Dann unterrichtest du ja nicht nur, sondern du bist auch an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt, dort wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Ihr könnt gerne mitcounten, wie oft dieser Name jetzt schon vorkam.
Johann Wolfgang von Goethe.
Genau.
Aber heißt er nicht Johann Wolfgang von Goethe her?
Von Goethe her.
Von Goethe her, ja.
An dieser Uni bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, du hilfst bei der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, beim wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Welche Erkenntnis hofft ihr denn zu gewinnen bei deiner Tätigkeit in Frankfurt?
Ich möchte die Frage gerne umgehen, indem ich erstmal meine Arbeit als Projekt beschreibe.
Ja.
Es nennt sich Opera. Oh, jetzt fällt mir der ganze Titel nicht ein. Moment, da muss ich doch kurz.
Opera, es steht für Oper. Also es hat was mit Oper zu tun.
Genau, es geht um Opernedition, nennt sich Opera Spektrum des europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen.
Okay, das ist ein, wie ich finde, sehr griffiger Name, den man sich ja auch gut merken kann.
Das bleibt im Kopf hängen, auf jeden Fall.
Genau, offensichtlich. Sehr kurz, prägnant und erklärt eigentlich schon alles, worum es geht.
Um was geht's denn?
Es geht im Endeffekt darum, Opern zu edieren, also 16 Stück in dem Fall, die möglichst unterschiedlich sind. Also man hat versucht, einen Querschnitt aus der Operngeschichte zu nehmen.
Also es ist tatsächlich nicht nur eine moderne Oper oder nicht 16 moderne Opern, sondern es sind 16 Opern, die jetzt unterschiedlicher Epochen zugehören.
Genau, also sowohl unterschiedliche Epoche als dann natürlich wieder innerhalb des Operngenres verschiedener Subgenres.
Also Opera Buffa erinnere ich mich noch, dann gibt es irgendwie noch eine andere Oper, Opera Seria.
Ja, Tanzoper und so weiter, Libretto, ja. Alles Mögliche. Und im Endeffekt geht es darum, die eine Edition zu machen. Also das heißt, es passiert sowohl in Anführungszeichen.
Also Edition heißt eine Herausgabe, das heißt, es ist dann eine. Gut, Lukas, dass du gefragt hast.
Ja, ich dachte, er erklärt es noch oder so.
Genau, also Edition ist dann letzten Endes eine Veröffentlichung einer Oper. Klassischerweise wäre das wahrscheinlich früher auf Papier passiert. Das heißt, man hätte diese Oper gedruckt und hätte dann so riesige A2, A1 Partituren und Stimmauszüge herausgegeben und gedruckt. Das ist dann wahrscheinlich jetzt bei dir, wenn du Musikinformatiker bist, ein bisschen anders.
Ja und nein. Also genau, Edition im Sinne von die wissenschaftliche Edition, das heißt, man macht eine Quellenanalyse, man sucht überhaupt erstmal Quellen, was gibt es für Quellen zu dieser Oper, versucht die zu analysieren und zu bewerten, sprich, welche sind relevante Quellen, welche sind irrelevante Quellen oder weniger relevante Quellen und versucht dann daraus quasi eine in Anführungszeichen gültige Version der Oper zu erstellen. Das heißt, ein Notentext, der möglichst alles berücksichtigt, was die Quellen vorgeben. Es kann also durchaus sein, dass die Quellen sich stark unterscheiden oder weniger stark. Und genau im Endeffekt ist es dann die Frage, was ist denn die in Anführungszeichen endgültige Version dieser Oper?
Das heißt, das Ziel ist es dann am Ende eine Fassung, eine Edition, eine Herausgabe der Oper zu bekommen, die nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man gewinnen konnte, das ist, was im Sinne des Komponisten die Oper hätte sein sollen oder die Oper ist. Also grundsätzlich ist es ja, ich kenne es noch von den Stücken, die ich am Klavier spiele oder die ich auch in meinem Musikabi hatte. Es gibt meistens von einer Sinfonie oder von einer Oper oder von einem Stück ganz, ganz viele Fassungen, weil die Komponisten es teilweise selbst nochmal durch den Fleischwolf gedreht haben oder dann die ersten Verlage gemeint haben, man müsste irgendwas verändern, vom Namen bis zur Tempoangabe bis hin zu irgendwelchen Phrasierungen und Interpretationsanweisungen. Da musst du dich dann durchschlagen und da dann entscheiden, was ist denn das Richtige oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so grob. Also ich meine, es gibt Schubert ist natürlich ein sehr gutes Beispiel mit seinen Liedern. Hat sehr viele Lieder geschrieben, viel für Klavier und Stimme und teilweise sehr unterschiedliche Versionen. Also zum Beispiel bei einem war das beim Erlkönig, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, hat er eigentlich zum Beispiel in der Begleitung 16 in der linken Hand.
Ja.
Und dann in der rechten Hand dann quasi eine Melodie dazu. Und dann, so war eigentlich die ursprüngliche Version, wie er sie geschrieben hat und sie auch aufgeführt wurde, aber ein Freund von ihm hat dann wohl, war wohl kein so ein begnadeter Pianist und der wollte es trotzdem spielen und hat dann natürlich hat Schubert es nochmal für ihn umgeschrieben und hat dann aus diesen Sechzehnteln in der linken Hand über ganze Akkorde, glaube ich, Triolen gemacht, damit es ein bisschen einfacher zu spielen ist. Was natürlich die Sache in dem Fall jetzt nochmal unglaublich viel schwieriger macht, weil unterm Strich ja beides die autorisierte Version vom Komponisten ist.
Verstehe. Und wäre es jetzt vielleicht möglich, mit digitalen Mitteln beides dem Käufer oder dem Betrachter zu zeigen oder zu geben oder müsst ihr euch dann tatsächlich für eine Fassung entscheiden? Also wenn ich jetzt so eine digitalisierte Edition vor mir habe, habe ich dann die Möglichkeit, diese verschiedenen Optionen tatsächlich selbst zu studieren und anzuschauen oder werden mir die dann wieder verborgen? Weil das stört mich tatsächlich als jemand, der jetzt von Peters oder von Bärenreiter so eine Edition bekommt, meistens sehr, dass ich nicht in der Lage bin, selbst zu entscheiden, was denn jetzt das ist, was ich spielen möchte oder das ist, was ich für richtig in Anführungszeichen erachten will.
Ja, also das ist tatsächlich im Digitalen eine der großen Möglichkeiten, Chancen, dass man jegliche editorische Entscheidung nachvollziehen kann und dementsprechend eine eigene Bewertung durchführen kann und entsprechend dann natürlich wie es ediert wurde, widersprechen kann oder auch nicht.
Verstehe, also ich kann dann eure Edition auch kaufen, richtig? Also wenn sie fertig ist, dann wird sie im Handel erhältlich sein oder?
Genau.
Also es bleibt so ein wissenschaftliches Dings, das niemanden interessiert.
Es sind vier schon veröffentlicht, beziehungsweise drei sind veröffentlicht, das vierte schon fertig, aber glaube ich noch nicht veröffentlicht. Da kam dann auch das große C dazwischen.
Ah, das Corona.
Genau, die wurde im Ende Februar, März, Anfang März fertiggestellt. Und das war ja dann kurz bevor Corona zugeschlagen hat. und seitdem natürlich auch beim Verlag und so weiter.
Verstehe, welcher Verlag ist es denn?
Der Bärenreiter Verlag.
Bärenreiter, also doch einer der großen oder einer der größten in Deutschland.
Genau.
Und welche Opern sind denn schon erschienen und mit welchen kann ich denn rechnen? Oder ist das, also 16 sind es insgesamt, hast du gesagt?
Genau.
Und ja gut, ich glaube, als Laie möchte ich keine Oper kaufen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich eher für Opernhäuser, die dann daraus eine Inszenierung machen wollen oder es in ihr Programm aufnehmen.
Das kann ich so bestätigen.
Hast du auch noch nie eine Oper gekauft?
Nee. Tatsächlich nicht.
Nicht mal gehört?
Nee.
Nicht mal in der Schule hören müssen?
Nee, tatsächlich nicht.
So Mozarts Zauberflöte oder so?
Nee, dieses eine Phantom der Oper.
Nein, das ist ein Musical von Andrew Lloyd Webber. Das ist auch ziemlich cool.
Ja, Musical, da bin ich eher, aber Oper.
Ja, Musical ist Kommerzquatsch. Das ist natürlich jenseits jeglicher wissenschaftliches Interesse.
Genau, zurück zur Veröffentlichung. Genau, also wird dann zum einen komplett gedruckt veröffentlicht, deshalb vorhin dieses Ja und Nein, also sowohl gedruckt. Also sowohl die Musik als auch die Textedition und quasi die in Anführungszeichen unsere endgültige Version, als auch dann natürlich nochmal in digitaler Form, also eine digitale Beigabe, die dann in so einem unglaublich schicken, praktischen Kreditkartenformat, formatigen USB-Sticks passiert, der dann hinten in den Rückdeckel eingesteckt wird.
Ich bin Gott froh, dass ihr keine CDs brennt, weil ich glaube, ich habe kein einziges CD-Laufwerk mehr.
Doch in deinem Auto.
In meinem Auto, aber das ist ein Audio-CD-Spieler.
Ja. Ja, vielleicht wird er ja die Oper auf. Na, egal. Genau, und das heißt, da ist dann eine App drauf.
Sogar eine App, nice.
Genau. Das heißt, man installiert es nur und es läuft alles fertig. Dann quasi im Endeffekt eine Electron-App. Da ist dann der Chromium ein bisschen mit drin und so weiter. Eine Exif-Datenbank steckt da drin und eine Digilib. Und quasi so ein kleines Sandbox in Anführungszeichen. Und genau, das heißt, man startet damit quasi die Opera-App. Die Opera-App und im Endeffekt ist es eine XML-Datenbank-Anwendung. Eine XML-Datenbank-Anwendung, die einem genau diese ganze Vorteile bietet. Also sowas, ich kann mir alle Quellen, zumindest die Quellen, die wir für relevant halten, kann ich mir nochmal anschauen, direkt taktweise miteinander vergleichen, direkt eingeblendet, wenn es irgendwelche editorischen Anmerkungen gibt dazu oder irgendwelche Veränderungen und so weiter. Und dann natürlich nochmal alle Critical Notes, so heißt es dann, nochmal gesondert anschauen und derartiges, inklusive natürlich zusätzlicher weiterer Texte zur Quellenbeschreibung, Quellenerörterung und genau, was alles dazugehört.
Verstehe, also sowohl als Opernfan als auch als Intendant einer Oper würde ich mir dann dieses Ding shoppen und kann dann daraus nicht nur eure Edition, wie ihr sie gedruckt habt, sondern ich kann dann auch alle Optionen und alle Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt beim Editieren, in dieser App nachvollziehen und selbst studieren.
Genau. Allerdings nicht mit dynamischem Notentext, der dann generiert wird. Also man kann nicht sagen, ich will jetzt doch diese Variante, sondern diese Variante. Und dann wird quasi ein neuer Text generiert, sondern im Endeffekt nur statisch. Ich sehe, das ist die eine Quelle, also natürlich Bilder dann von dieser einen Quelle und das ist die andere Quelle. So und so wurde entschieden und aufgrund dieser Lage wurde oder dieser Faktenlage wurde diese und diese Entscheidung getroffen. Und deshalb ist das unser Endergebnis.
Spannendes Thema. Wir packen die Links der Opern, die schon erschienen sind und vielleicht auch die ganze Rubrik, die dann noch erscheinen wird, in die Shownotes und ihr könnt euch da mal selbst ein Bild machen, ob ihr die wahrscheinlich dreistelligen Beträge dann löhnen wollt um diese Edition.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie viel das fertige Produkt dann kostet.
Ja, also ich glaube, traditionell gedruckte Opern kosten schon eine ziemliche Stange Geld, alleine schon, weil es ziemlich viel Papier ist.
Genau.
Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn das Ding...
Das mache ich.
Dann doch, genau, gönn dir mal...
Das kopp ich mir, das shopp ich.
Gönn dir so, ja mal
von, als... Von deinem ersten Gehalt als ausgelernter Mitarbeiter.
Genau, gleich mal die Opernedition kaufen.
Ah, ich sehe gerade, der aktuelle Band, Love in a Village, kostet 152 Euro nur. So ein Schnäppchen.
Schrapper. Für eine ganze Oper, die macht sich auch schön im Regal. Kann man so ein bisschen tun, als wäre man Bildungsbürger.
Ja, das ist immer super. Das kommt bestimmt gut bei den
Besuch an deiner Wohnung wie in einem Bücherregal dann.
Ja, oder den möglichen, ach, ich fange einfach gar nicht, ich wollte quasi sagen, so interessante, also das Menschen, die man vielleicht bezirzen möchte, so, das ist das.
Ja, weil man sich so als Bildungsmensch inszenieren kann.
Genau.
So ein bisschen der Wingman aus dem Regal.
Der genau, Wingman genau, aus dem Regal.
Genau.
Genau, so sollte man es auch, glaube ich, promoten. Der Wingman aus dem Regal. Dann würden es nicht nur komische Nerds kaufen.
Ja, und richtig. Einfach nicht mehr Opa dazu schreiben, sondern der Wingman aus dem Regal. Du willst gebildet wirken?
Mit hier. Instagram-Werbung, so, ja, so wie diese genau. Werbung von den Menschen, die Porsche fahren und sagen jetzt in drei
Porsche
Minuten.
Porsche Opa S, nee.
Ja.
Nee. Opa, Bildung, nee, ich weiß auch nicht.
Ja, da überlegen wir uns was und dann
ja.
Schauen wir was, ob sich das vermarkten lässt.
Würdest du denn, Tobi, abschließend vielleicht zur Musikinformatik das Studium weiterempfehlen? Also würdest du sagen, hey, ihr Menschen da draußen, die ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr brotloser Musiker werden wollt oder gut bezahlter Informatiker, werdet doch beides.
Also brotloser Musikinformatiker. also grundlegend ja. Also ich würde es, glaube ich, auch jedes Mal jederzeit sofort wieder studieren, wenn ich nochmal jung wäre.
Bist du doch.
Die Frage, danke. Die Frage ist natürlich, ob es für jemand anderes natürlich auch passt. Also grundsätzlich sollte schon ein starkes Interesse an Musik, auch an klassischer Musik oder an Musik allgemein da sein. Und dann natürlich auch das Interesse an der Informatik, also sowohl sich mit der trockenen Informatik auseinanderzusetzen, als dann natürlich auch irgendwie ganz fancy Dinge zu programmieren und so weiter. Aber auch natürlich das wissenschaftliche Arbeiten, das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wenn man sich da irgendwo verortet, dann ist es sicherlich sehr, sehr interessant oder sehr passend.
Eins kann man natürlich immer abschließend sagen, es ist auf jeden Fall besser als die Wirtschaftsinformatik.
Da sind wir uns, glaube ich, wir drei hier sind komplett einig.
Auch jeder andere ist sich da einig, außer natürlich
die... Und besser als die Ausbildung zum Systemintegrationsinformatik.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist quasi ganz unten ist Systemintegration, Fachinformatiker, dann kommt Wirtschaftsinformatik, dann kommt Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.
Ich glaube, wir haben gerade 50% unserer Hörerschaft beleidigt. Wenn ich das studieren möchte, dann...
Alle beide.
wenn ich das studieren möchte, dann ziehe ich am besten nach Karlsruhe und schreibe mich dann ein in der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Das ist übrigens die schönste Uni, die Karlsruhe zu bieten hat. Generell, das KIT ist eigentlich echt hässlich und die HFM ist im Schloss Gottesaue.
Schloss Gottesaue, so ein sehr, sehr schönes Schloss.
So ein Schlösschen.
Ja, so ein Lustschloss damals von nicht von Karl direkt, aber von später wurde dann im Krieg natürlich zerstört und dann in den 70er Jahren wieder aufgebaut und entsprechend für die Zwecke der Musikhochschule angepasst.
Sehr schön. Und man kann dann an derselben Uni studieren wie Tarja Turunen, die ehemalige Nightwish-Sängerin. Die hat tatsächlich einige Semester Kammer oder Oper, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Kammer. Ich glaube, sie ist keine Opernsängerin.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber gab es... Die einzige? Gab es da noch mehr? Nightwish haben sie doch aufgelöst damals, als sie nicht mehr dabei
ja,
war,
also
oder?
Ja, ich glaube seit 2005 oder 2006 habe ich auch nichts mehr von Nightwish gehört.
Ja, ja.
Ich auch
also
nicht.
Die was man halt so tut, wenn man mal, egal, anderes Thema.
Ja.
Genau, also man kann sich dann an der Tarja Turunen Musikhochschule immatrikulieren und dann vielleicht auch von Tobias lernen, wie man Musik programmiert und programmatisch analysiert.
Genau. Edit ihn auf Facebook.
Und wie man ich glaube, Tobi hat kein Facebook. Und wie man Club Mate trinkt.
Ja, ich hab schon Facebook. Ich habe da auch tatsächlich dann gegen die Corona-App gepostet, dass ich das nicht gut finde, wie bei der Corona-App mit dem Datenschutz umgegangen wird.
Ja.
Das war mir sogar ein Facebook-Post wert.
Ja.
Das ist schön.
Hat auch deine Mutter wahrscheinlich geliked und deine ganze Familie.
Genau.
Ja, ja.
Genau, vielleicht noch ergänzend dazu zu sagen, ist natürlich Karlsruhe nicht der einzige Ort, an dem Musikinformatik studieren kann, sondern an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf geht das noch und in Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, da kann man auch noch Musikinformatik studieren. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie es da genau aussieht.
Und man kann da nicht von dir das Coden lernen, sondern man hat dann jemand anderen, der das vielleicht gar nicht mal
voll
so gut
doof
macht wie du.
Wer weiß, genau, das heißt, jemand anderes wird einem das Coden beibringen und das ist natürlich die Frage, ob das gut oder schlecht ist.
That said, ich glaube, wir haben jetzt verstanden, was Musikinformatik macht.
Das ist gut, ja, weil ich Lukas nicht.
Und vielleicht kannst du dann einfach diesen Podcast empfehlen, wenn du in Zukunft mal tatsächlich auf eine Party eingeladen wirst und irgendjemand wissen möchte, was denn Musikinformatik ist.
Das kommt bestimmt mega cool. So, ja, was machst du so? Ja, hör den Podcast bitte. Ich will nicht darüber reden.
Hier ist der QR-Code für die URL.
Was quasi der noch bessere Wingman als der Opera-Band.
Ja, genau.
Sehr gut. Oder du kannst schon auch gleich in den Opera-Band noch mit dazu gehen, so als genau. Beispiel.
Von links den Podcast aufs Gesicht und von rechts den Opera-Band aufs Gesicht und da zack. Ja. Oder halt vielleicht die Variante, wenn man tatsächlich nie auf Partys eingeladen wird, selber Partys schmeißen.
Ja, genau.
Dann kann es aber halt dummerweise passieren, dass man auf einer Menge Bier sitzen bleibt, aber da sehe ich jetzt auch kein Problem.
Ja, oder du machst es tatsächlich so, wie du und ich es schon erfolgreich gemacht haben. Man spielt einfach in einer Band und dann wird man immer auf Konzerte gebucht und da ist dann eigentlich Party genug.
Ja, das stimmt, das reicht ja eigentlich auch schon.
Genau, also wir kennen uns übrigens, weil wir gemeinsam in einer Band spielen, die ganz abscheulichen Metal macht.
Ja, man sagte Musik. Viel Krach halt.
Ja, genau.
Aber natürlich auch schön mit Orchester hinten dran.
Auch schöne orchestrale Melodien und da kommt unsere klassische Ausbildung eigentlich wie gerufen.
Oh ja.
Weil wir natürlich da ziemlich viel von barockem Kitsch mit einfließen lassen können.
Genau, also ich glaube, hätten wir diese klassische Ausbildung nicht, dann wären in den ganzen Orchester- und Chorsätzen so unglaublich viele Parallelen und Stimmkreuzungen und so ein Quatsch dabei.
Quintparallelen werden drin, werden die Terz gedoppelt, das würde gar nicht gehen. Ich glaube, da würden alle Metal-Fans würden sofort mit Tomaten nach uns werfen, wenn da die Quintparallelen und die Terzdoppelungen drin wären. Das geht gar nicht.
What the fuck? Was?
Du weißt nicht, machst du Quintparallelen bei deinen Hip-Hop-Tracks wahrscheinlich schon?
Doch, immer,
das
siehst du
mal. Das heißt, ganz schwerwiegende Satzfehler. Die Terz darf man auch nicht doppeln. Also wenn die Terz im Bass ist, dann muss die Terz oben im Voicing raus.
Mhm. Hättest du mal besser eine klassische Ausbildung gemacht.
Ja,
aber die Frage, wenn die Terz im Bass ist oder im oberen Voicing, die Frage, ob man dann überhaupt die Terz im Bass möchte. Also grundlegend ja, aber gibt es dann manchmal keine bessere Lösung?
Ja, also ich glaube auch, man sollte dann die Terz nicht in den Bass packen.
Kommen
wir zum Code der Woche. Und zwar ein Programm, welches gedoppelte Terzen und Pattern Matching for Instance of in Java 14 ist der Titel. Ich habe da nämlich so einen Blog-Eintrag von Oracle gesehen, der mir echt gut gefallen hat. Java 14 wird ja gerade gebastelt, beziehungsweise geht gerade, ja, ich glaube, es ist sogar schon fertig und nutzbar. Und eine Sache wurde da schön gelöst, und zwar kann ich jetzt tatsächlich eine Variable deklarieren, genau dann, wenn sie Instanz einer Klasse ist. Lukas, hast du es verstanden?
Nicht ganz. Ich habe mir den Artikel noch nicht durchgelesen. Du kannst sie deklarieren, wenn sie Instanz einer Klasse ist.
Genau, also normalerweise würde ich ja immer sagen, if my object instance of string.
Ja, genau.
Und dann würde ich sagen, dann ist string string oder string my string gleich und dann der cast string object.
Ja.
Das kann ich jetzt verkürzen, indem ich schreibe if object instance of string my string. Und dann habe ich gleich in my string das gecastete Objekt. Und bin dann sozusagen noch typesafer unterwegs,
weil ich den impliziten
Cast nicht mehr machen muss. Und das ist jetzt mehr als nur Syntactic Sugar. Okay. Weil der Cast, den ich dann mache, da weiß der Compiler, dass er ganz sicher funktioniert.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe dann garantiert keinen Error, dass ich irgendwie einen Cast mache, den es nicht geben kann. Mhm. Weil bei dem Instance of schon sichergestellt ist, dass das Objekt tatsächlich gecastet werden kann.
Ja,
das
nice.
Heißt, man hat da nicht nur echt coolen Syntactic Sugar, um das tägliche Doing und den täglichen Code schneller und ein bisschen besser lesbar zu machen, sondern man gewinnt auch echt gute Type Safety beim Casten. Also ich glaube tatsächlich, dass man damit 50% der Glasscast Exceptions nicht mehr hat, weil man mit diesem Pattern immer sicher sein kann, dass der Cast auch tatsächlich funktioniert.
Hört sich doch nice an.
Ja, und da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung, und zwar, wir haben ja vorher über Python geredet
Ja, genau.
Und Ducktyping, und da habe ich einen Blogpost gelesen, also so ein kleiner Code der Woche am Rande. Python 3.9, wir gehen ja in Python mehr in Richtung Typing, was ich eigentlich ganz cool finde. Und man kann jetzt richtig nice einfach in Methoden, ich bin mir nicht sicher, was der richtige Term in Python ist.
Wahrscheinlich Methoden oder
so. Ja, wahrscheinlich Methoden. Einfach an Übergabeparameter, Doppelpunkt, Integer oder Doppelpunkt String ranpacken und es funktioniert einfach. Es ist.
Und dann checkt er zu Compiler. Compiler gibt es ja eigentlich nicht. Wahrscheinlich nee, kann der Linter dann checken, dass.
Ja, ja. Aber du hast dann auch IntelliSense weißt dann, was du da wirklich an der Hand hast. Das ja, finde ich eigentlich ziemlich nice.
Bringt einige Vorteile, wenn man dann nicht mehr so ganz schwammig und unbasiert unterwegs ist.
Also finde ich einen guten Weg auf jeden Fall, weil ich streut mich immer ein bisschen mit Python, weil es ist halt nicht TypeSafe und ich möchte gerne TypeSafe arbeiten und das stört mich immer, aber.
Ja, meine Lösung dafür ist, ich nutze einfach kein Python.
Ja, richtig, aber es ist halt mega verbreitet, voll viele Frameworks gibt es dafür, deswegen möchte ich auch mehr mich in Python auch weiterbilden, weil es gibt sehr, sehr viele Use Cases.
Ja, gerade Data Science und so Geschichten, ja, das läuft schon.
Neural Networks, ja. das ist Python only meistens.
Sklearn und wie sie alle heißen, die gibt's, ja. Die funktionieren ernsthaft nur mit. Ja, genau, funktionieren ja. Nur mit Python.
Ja, gut. Dann
genau, dann kommen wir zum No-Code der Woche. Und zwar waren wir heute tatsächlich trotz Corona im ZKM.
ZKM.
Dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Das ist eines der renommiertesten Museen, Ausstellungen für Medienkunst. Wie hat es dir denn gefallen, Lukas?
Also ich muss sagen, ich bin wenig in Museen. Ich war, glaube ich, in München. Irgendwie in.
Im Deutschen Museum wahrscheinlich.
Nee, ich glaube nicht im Deutschen Museum. In irgendeinem Jagdmuseum oder so. Ich glaub,
oh Gott. Ja, war bestimmt ganz schlimm.
Nee, das war echt nicht so nice. Vor allem so, es steht halt alles rum und ich kann es mir halt angucken. Es ist halt mega langweilig. Aber da muss ich sagen, also das ist eine wirklich, wirklich nice Ausstellung. Wie hieß sie nochmal? Writing the History of the Future oder so?
Genau, ja. das ist die Sonderausstellung und wir haben dann unten noch im Erdgeschoss die Dauerausstellung gesehen.
Ja, und das ist echt ziemlich cool. Es gibt mega viel so interaktiven Stuff. Sehr viel konnten wir leider nicht ausprobieren, weil Corona und antatschen und so, dann müssten die das desinfizieren. Deswegen war sehr viel gesperrt. Aber von dem, was wir gesehen haben, war es schon sehr, sehr interessant.
Genau, also ging mir genauso. Ich muss echt sagen, es ist mein Lieblingsmuseum. Ich habe ja in Karlsruhe studiert und war dann so alle halbe Jahre tatsächlich mal drin, auch bei den Sonderausstellungen. Und es ist immer wieder aufs Neue spannend, wie Kunst, die jetzt nicht in einem klassischen Medium wie Gemälde oder Skulptur sich manifestiert, wie die funktionieren kann und wie die auch interagieren kann mit dem Betrachter und welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich finde es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass diese Form der Kunst so in normalen Museen, also wenn ich jetzt in die Pinakothek der Moderne gehe in München, einfach nicht stattfindet.
Ja.
Und da ist es ZKM tatsächlich eine große Ausnahme. Und wenn Corona mal vorbei ist, an alle, die irgendwie auf Games stehen, da gibt es dann, ich glaube, in der vierten Etage nochmal eine ganze.
So eine Game-Show.
Genau, eine ganze Ecke, eine ganze große, ja, ist ja eigentlich echt eine große Fläche, auf der dann nochmal die Geschichte der Videospiele aus so einer künstlerischen Perspektive dargelegt wird und wo man dann auch künstlerisch hochwertige oder Videospiele, die man als Kunst betrachten kann, dann auch tatsächlich antesten und spielen kann.
Was ich aber auch gar nicht verstehe bei so normalen Museen, in Anführungszeichen, es geht ja darum, kreativ zu sein und innovativ zu sein und dass man dann nicht diesen Sprung schafft, mal aus dieser Box rauszudenken, verstehe ich einfach nicht. Ich meine, darum geht es doch bei Kunst, oder
ja,
nicht?
Ja, aber ich glaube, das liegt auch an den Künstlern. Also es gibt halt, glaube ich, wirklich nicht viele Künstler, die sich mit diesen neuen Medien befassen. Ich glaube, geh mal auf in den kommerziellen Kunsthandel, also ich kenne einige Kunsthändler, die handeln halt mit Bildern, die handeln mit Skulpturen. Die Medienkunst an sich, ich glaube, das hat noch nicht stattgefunden.
Das finde ich einfach sehr, sehr schade, tatsächlich.
Finde ich auch, aber ich glaube, es gibt erstmal keinen Markt dafür und demnach gibt es dann auch keine Künstler, die sich dieser neuen Form der Kunst dann so verschreiben, dass sie dann einen Output haben, der in irgendeiner Weise relevant werden
könnte. Ja, aber ich glaube, es liegt halt auch daran, so neue Generationen, kann niemand was mit Kunst anfangen, aber ich glaube auch einfach, weil es einfach ein altes Medium ist. Es ist einfach ein altes Medium und keiner hat wirklich, also es gibt natürlich Leute, die gucken sich solche Kunst auch an, aber wer von der heutigen Jugend geht in irgendein Museum und guckt sich Bilder an? Das halte ich einfach für sehr unrealistisch.
Also ich mache das tatsächlich ziemlich oft. Ja, aber du
zählst jetzt auch nicht zur heutigen Jugend, hätte ich gesagt. Also ich würde sowas vielleicht schon machen, wenn mir jemand da eine Empfehlung geben würde und wenn das interessant ist. Und hier ins ZKM gehe ich auch mega gerne, weil das ist echt mega cool. Aber so in so normale Museen, da bin ich schon eher immer so, nee, eher weniger Lust.
Der Vorteil von diesem Interaktiven natürlich, es gibt für jeden sein Individuum, also das Kunstwerk passt sich quasi der Person an. Das heißt, wenn ich da rangehe und irgendwie was mit dem tue und es mit mir interagiert, dann ist es etwas komplett anderes, als wenn du das tust.
Ja, es ist schon eine besonders individuelle Art der Kunst und auch eine besonders individuelle Art der Kunstwahrnehmung, weil es eben nicht nur das Betrachten ist, sondern tatsächlich, man bekommt auch ein Feedback von dem Kunstwerk oder oftmals ist das Feedback das, was dann letzten Endes die Kunst ist.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine ganz andere Art von dem Kunstverständnis, von dem Kunsterlebnis, als man das jetzt in den Pinakotheken in München oder in anderen Kunstmuseen, Kunstgalerien hätte. Andererseits muss ich aber auch sagen, die ich bewundere in den Pinakotheken dann durchaus auch die Handwerkskunst und die Kreativität der Künstler.
Ja, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber das
hat man jetzt im ZKM eher nicht. Also da hat mich jetzt kein Kunstwerk irgendwie weggeflasht und wow, wie toll hat dieser Künstler das gemacht oder wie toll hat das umgesetzt.
Ja.
Es hat dich dann eher auf einer anderen Ebene
angesprochen. Ja, schon,
angesprochen.
Aber umgesetzt oder gemacht finde ich jetzt ein bisschen schwierig gesagt, weil er hat es ja trotzdem. Also zum Beispiel dieses Klangbild mit diesen fünf Speakern drum, die dann durchs Licht verändern. Das ist schon, und vor allem, wie es auch aufgebaut ist, das ist schon viel Arbeit und das bewundere ich natürlich auch. Und das ist ja bei normaler Kunst auch so, aber es ist einfach, ich finde, interessanter. Aber vielleicht ist es auch, weil ich der neuen Generation anhöre und ich immer ein ständiges Feedback brauche. Das kann auch sehr gut sein.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich eine gute Zusammenfassung. Also man bekommt von der Kunst Feedback und ich glaube, das ist wesentlich zugänglicher für die Generation Smartphone, als jetzt das Bild, das seit 200 Jahren an der Wand hängt und das Einzige, was es tut, ist verstauben.
Ja.
Man könnte natürlich dann auch wieder darüber diskutieren, ob nicht teilweise ein Teil dieser Kunstrezeption ist auf die digitalen, die sozialen Medien ausgewandert ist. Instagram zum Beispiel könnte ja durchaus zu einem Teil sowas übernehmen oder sein und man hat natürlich sofort das direkte Feedback, wenn jemand mein Bild liked oder so oder kommentiert.
Ja, und ich frage mich eigentlich, warum gibt es keine Instagram für Kunst? Also warum gibt es nicht?
Na, Pinterest?
Ich weiß nicht, Pinterest ist eher eine Sammlung.
So,
also ich habe mich eigentlich schon lange gefragt, warum
DeviantArt?
Gibt es
DeviantArt?
Ja, relativ alt und
ja, schon, aber das ist schon, es geht ja schon in diese Richtung,
geht in diese
digitale
Richtung,
Kunst.
Genau, aber ich hätte gern so einen Stream oder so eine Plattform, auf der ich digitale Kunst erleben kann.
Ja, lass die doch machen.
Ja, irgendwie mit so einem föderierten Instagram-Klon.
Ja.
Tobi, bist du dabei?
Nebenprojekt Nummer 13.
Genau, Nebenprojekt Nummer 560.
Ja.
Packen wir's ins Backlog.
Ja.
Oh ja.
Projekte-Backlog.
Ja. Instagram für Kunst.
Jo, das heißt, Link dann auch später in den Shownotes.
Genau, in drei Jahren gibt's dann irgendwie.
Also bis morgen ist es dann auch draußen.
Haben wir mal ein GitHub-Repository aufgesetzt. Ja. Und
mit dem Main-Branch.
Ja, genau.
Richtig.
Mit dem Main-Branch.
Sehr gut nochmal Revue passieren lassen an den Anfang der Folge.
Wir werden jetzt noch, ich glaube, Sushi essen gehen.
Ja, hoffentlich sehr leckeres Sushi.
Genau, mit so einer in so einem iPad-Sushi-Restaurant, wo man All-You-Can-Eat seine Sushis zeitgetaktet auf einem iPad bestellt. Bin mal gespannt, wie sie das in Zeiten von Corona managen.
Mhm. Freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, ja. Tobias. Tschüss, tschüss, Lukas.
Ciao, tschüss, Markus. Tschüss, Lukas. Ciao, Tobias.
Ciao.
Hoffentlich wird das Sushi lecker.